Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Wunderbar, ich hoffe schon ein bisschen wach. Genau, lass uns starten mit Gebet. Danke, Papa, Herr, für einen wunderbaren neuen Tag. Danke für die Ehre und für die Gnade, Herr, dass wir leben dürfen, dass wir atmen dürfen, dass wir in dein Haus kommen dürfen, Herr, und auch dein Wort hören dürfen, Herr. Und ich bete, dass du uns Verständnis schenkst, Herr. Dass du uns Offenbarung schenkst über das, was du heute Morgen sagen möchtest. Amen. Vor ziemlich genau 10 Jahren habe ich meine liebe Frau kennengelernt und bis dahin habe ich immer gebetet, habe mir so eine kleine Liste gemacht, um mir quasi Gedanken zu machen, was will ich eigentlich für eine Frau? Und ich habe gebetet immer für eine Frau nach dem Herzen Gottes. Gott muss an erster Stelle stehen, über der Beziehung, dass nicht quasi ich die Grundlage ihrer Identität werde oder sowas. Genau, sollten ähnliche Vorstellungen über Einheit in der Gemeinde, in der Ehe, zum Beispiel gemeinsames Gebet, Ehrlichkeit, Gemeinde sollte ihr wichtig sein. Ich glaube, das hat sich erfüllt. Witz, Humor, Charme sollte sie haben und sie sollte sich auch nicht freizügig kleiden, aber gleichzeitig attraktiv sein. Das waren so meine Kriterien, nach denen ich ein bisschen gesucht habe. Gott hatte mir leider lange auch einen Stopp gegeben, aber dann irgendwann auch ein Go. Und wenn wir Freunde, Partner suchen, dann haben wir oft irgendwelche Kriterien. Ob wir sie jetzt aufschreiben oder nicht. Wir alle suchen uns die Menschen, die wir uns aussuchen können. Familie wurde uns ja geschenkt, ohne gefragt zu werden. Aber Freunde oder Partner, das kann ich mir aussuchen, in den allermeisten Fällen. Und diese Kriterien unterscheiden sich aber oft von dem, wie Gott aussucht. Und heute wollen wir mal in dieses Wort Gottes schauen. Wie sucht Gott sich eigentlich Menschen aus, besonders für seinen Dienst? Und da darfst du mal mit mir aufschlagen in eine wunderbare, bekannte Geschichte, die wir in 1. Samuel 16 finden, die ich gerade lese und höre und wieder von neuem sehr, sehr begeistert bin. Da lesen wir, wie Gott David beruft. Und da lese ich mal vor, wie der Prophet Samuel zur Familie von David kommt und was er da so erlebt. Und da lesen wir in 1. Samuel 16, da lese ich die Verse 6 und 7, als sie, also die ganzen Brüder von David, dann kamen und er Eliab, der Samuel Eliab, sah, dachte er, ha, hier steht schon Jahwes Gesalbter vor Gott. Aber Jahwe sagte zu Samuel, sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen, denn Gott urteilt nicht wie Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere, Jahwe aber sieht das Herz. Und das ist oft so, wie wir andere Menschen, aber auch uns selbst beurteilen. Und wir sehen hier David, der der Letzte in seiner Familie war. Nicht nur der Jüngste, sondern auch der Letzte. Manchmal ist er ja der Letzte oder der Jüngste, ist manchmal so der König, der Prinz, der bekommt alles, was er will, der wird verwöhnt. Bei David war das anders. Er war nicht nur der Jüngste, er war auch der Letzte. Und das wusste er. Und deshalb bekam er die Arbeiten, die sonst ja, zu gut oder zu schlecht waren für alle anderen. Es wurde sich kaum um ihn gekümmert. Und der Vater, als der Prophet dann kam und ihm gebeten wurde, dass er alle Söhne bringen sollte, wen brachte er nicht? David. Weil David irgendwie nicht so ganz brauchbar war. Der war ein bisschen überflüssig. Und das haben ihm seine Eltern und seine Brüder sicher oft signalisiert. Wir lesen später auch noch einen Vers, wo ein Bruder ihm sehr böse Sachen unterstellt, die gar nicht stimmen. Wo Ärger, wo Neid, wo Zorn und Verachtung für David immer wieder ausgedrückt wurde. Und wo wir merken, Gott beruft nicht die Menschen, die sich würdig, heilig, bereit und fähig fühlen. Warum sind wir dann aber so oft traurig, weil wir uns unwürdig und unfähig fühlen? Wenn wir das mehr und mehr verstehen, wie Gott uns sieht, kommt so eine wunderbare Freiheit in unser Leben. So ein Frieden, wo ich endlich verstehe, es geht nicht in erster Linie darum, was ich tue oder getan habe, sondern welchen Augen, den Augen Gottes bin. Und in allererster Linie bin ich sein Geschöpf. Und wenn ich seine Gnade annehme, bin ich auch noch sein Kind. Und das zu verstehen, das dauert manchmal Jahrzehnte, bis das in mein Herz hineinkommt. Und sogar Saul hatte eigentlich gut angefangen. Er sagt, als Gott oder als Samuel ihn beruft, warum ich? Bin ich nicht aus dem kleinsten Stamm? Auch er hatte das Denken, ich bin doch eigentlich völlig unwürdig. Später sehen wir, dass da noch ziemlich viel Stolz in seinem Herzen war. Aber auch Saul fing an mit diesem demütigen Herzen. Gott liebt Demut. Und ich bin fest davon überzeugt, dass David in seinen Zeiten auf dem Feld mit den Schafen dieses Wesen Gottes kennenlernte. dieses Wesen, was wir dann später an Ostern so klar sehen, wo ein Sohn Gottes, Jesus, für uns stirbt und nicht für die, die alles richtig gemacht haben, nicht für die, die würdig wären, nicht für die, die große Erfolge hatten, sondern er kommt für das Unwürdige, für das Zerbrechliche. Der Arzt kommt für die Kranken. Und das vergessen wir so oft. Und deshalb strugglen wir mit Gnade, sind nett, sind dankbar, wenn ich das so nett annehmen darf für mich, aber haben Schwierigkeiten, Gnade zu zeigen. Oder auch in schwierigen Momenten, wo ich groß versage oder so, habe ich Schwierigkeiten, Gnade anzunehmen, weil ich vielleicht Gnade nie verstanden habe. Dass Gnade tatsächlich für die Unwürdigen ist, für die Schwachen. Und das kein Problem ist in Gottes Augen. Gott beruft nicht die Würdigen und die Starken, sondern hat eine so große Liebe für das Zerbrechliche, für das Schwache. Und das hat David, glaube ich, an seinen Schafen vielleicht auch gelernt. Ich stelle mir so vor, er sitzt irgendwann bei seinen Schafen und Gott zeigt ihm, guck mal so, wie du eine Liebe hast für diese Schafe, die dir nichts bringen. Ob du jetzt 100 hast oder 90, interessiert niemanden. Juckt niemanden, ob da 5 oder 10 Schafe mehr oder weniger sind. Aber David juckt es, weil er so verstanden hatte, wie kostbar dieses Zerbrechliche für Gott ist, das Schwache. Und Schafe sind schwach. Die können jetzt, wenn da ein Bär kommt oder ein Löwe, wie David auch sagte, und manchmal eins raubte, die können nichts dagegen tun. Die können nicht ihre großen Zähne ausfahren und ihre Klauen und jetzt gegen den Bär kämpfen. Die können ein bisschen wegrennen, hoffen, dass sie nicht gefressen werden, dass jemand anders gefressen wird. Aber die können nichts Großartiges. Und David lernte so diese Liebe für das Schwache und Zerbrechliche an seinen Schafen und in der Gegenwart Gottes. Und wie schön ist es, wenn ich diese Vorbereitungszeit, die Gott mir in meinem Leben gibt, wenn ich sie nicht verachte. Ich hatte nach meiner Schule, bis zu dem, wo ich angefangen habe zu studieren, vergingen 5, 6, 7 Jahre. Und manchmal dachte ich so, das war doch wertlose Zeit. Wenn ich meine Beziehung anfange, wenn ich meinen Job anfange oder mein Studium wenigstens, oder wenn ich Geld verdienen kann, wenn ich meinen Dienst in der Gemeinde anfange, dann fängt mein Leben an. Nein, weit voraus fängt die Vorbereitung an, die Gott jedem von uns spendiert, verordnet, manchmal unterschiedlich empfunden. Aber verachte diese Momente nicht in deinem Leben. Das mag wohl immer auch wieder kommen. Wenn Gott eine neue Phase für dich vorhat, dann wird es vielleicht erst ein bisschen ruhiger. Verachte das nicht, sondern nutze diese Zeit, dich vorzubereiten. Nicht nur Bibel zu lesen und zu beten, sondern dein Herz bearbeiten zu lassen. Und das passiert ganz oft durch den Alltag. Und da lehrt uns Gott diese Demut, dass ich Fehler machen darf, dass ich mir selbst erlaube, Fehler zu machen und nicht tagelang in Verdammnis und Anklage gehen muss, warum ich jetzt diesen Fehler gemacht habe. Das merkt, ich bin so stolz und selbstzentriert, wenn ich Probleme habe, mir oder anderen Fehler zu machen. Mir oder anderen nicht erlaube, Fehler zu machen. Wenn ich so sehr Probleme mit Vergebung habe, dann zeigt das diesen Stolz in meinem Herzen, wo Gott kommen möchte mit dieser Demut. Und wir sehen ein nächstes im nächsten Kapitel, wo es dann quasi spannend wird und zum Kampf kommt. Da lesen wir 1. Samuel 17, Verse 28 und 30, wo David dann zu den Soldaten kommt und dort ein bisschen beobachtet, wie es da so abgeht. Und da lesen wir in Vers 28, Entschuldigung, 23, Vers 23, während er noch mit ihnen sprach, also David noch mit den Menschen da sprach, mit den Soldaten, trat Goliath aus Gat, der Vorkämpfer der Philister, wieder vor. Er sagte das Gleiche wie zuvor und David hörte es. Als die Männer Israels den Mann sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Habt ihr gesehen, wie er heraufkommt? Riefen sie einander zu. Und wie er Israel verhöhnt? Wer ihn tötet, wird vom König reich belohnt. Er bekommt seine Tochter zur Frau und seine ganze Familie wird von allen Abgaben befreit. David erkundigte sich bei den Männern, die dort standen, welche Belohnung bekommt der, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel nimmt? Dieser unbeschnittene Philister darf doch nicht das Kriegsheer des lebendigen Gottes verhöhnen. Und in den nächsten Versen fragt er noch 2 weitere Male. Und ich habe mich immer gefragt, warum fragt David so eine einfache Frage 3-mal? Hat er es nicht verstanden? Wir sehen später, dass er den IQ dazu hatte. Aber David kann es nicht fassen, warum wird einem einfachen Menschen, der eine normale Aufgabe tut, so eine große Ehre zuteil, dass er die Tochter des Königs heiraten darf und dass seine Familie auch noch von allen Steuern befreit wird? Warum so eine Riesenehre für eine normale Aufgabe eines Soldaten? Wenn da ein Feind kommt, er ist groß, okay, aber er verhöhnt das Volk Gottes und am schlimmsten ist Gott selbst. Das heißt, ich habe den Auftrag, da dagegen zu gehen. Im Alten Testament gehst du dagegen. Und David kann es nicht fassen, warum wird dem nicht einfach ein bisschen Gold gegeben, sondern die Ehre, Teil der königlichen Familie zu werden. Er kann das nicht begreifen. Wo wir sehen, es war für David, er hatte keine Angst, es war für ihn normal, gegen Goliath zu gehen. Wir sehen, er läuft ihm entgegen. Er nimmt nicht 30 Steine mit, weil er Angst hat, dass 29 Steine versagen werden, sondern er hat wirklich Mut. In seinem Herzen ist keine Angst. Das lese ich hier ganz klar raus. Er geht zum König und sagt, ich kämpfe gegen ihn. Weil ich habe Erfahrung, in meiner Vorbereitungszeit habe ich gegen Löwen und Bären gekämpft. Und ich habe sie besiegt. Und genauso werde ich diesen auch besiegen. Amen. Wir sehen jedem Wort, hier sehen wir Mut, Mut, Mut. Amen. Ich mir denke, wow. Wie schön ist es, wenn ich diese Vorbereitungszeit nicht überspringe, sondern Gott nicht nur Demut, sondern auch Mut in mein Herz schreiben darf. Wie krass ist das, ein David hier zu sehen, der klein in der Statur war, aber so stark in seinem Herzen. Und Gott hat das gesehen, diese Demut, die er liebt, gepaart mit diesem Mut. Und das ist ja oft der Fehler, den wir machen. Wir denken, ein demütiger Mensch ist ein armer Tropf, der geht so durchs Leben, Entschuldigung, dass ich überhaupt da bin, ich gehe auch gleich, Entschuldigung, 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 dass ich nur entschuldige, dass er überhaupt da ist und existiert. Und wir sehen in Demut oft überhaupt keine Stärke und Größe. Obwohl Gott das ganz anders sieht. Gott sieht nicht auf das Äußere, was vom Menschen stark erscheint, sondern Gott sucht nach diesen göttlichen Eigenschaften und Charaktermerkmalen in meinem Herzen. So schön, wenn ich Demut liebe und gleichzeitig mir bewusst bin, ich kann genauso mutig sein. Und diesen Mut sehen wir dann, wie er seinem ältesten Bruder gegenübertritt. Das sehen wir in 1. Samuel 17, 28, ein paar Verse später. Sein ältester Bruder Eliab hörte, wie er mit den Männern redete und merkte wahrscheinlich, wie mutig er ist. Und Eliab selbst merkte, wie viel Angst er in seinem Herzen hat, wie er mit den Männern redete und wurde zornig auf ihn. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Wem hast du unsere paar Schafe in der Wildnis überlassen? Ich weiß genau, wie hochnäsig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Du bist nur hergekommen, um einmal den Kampf anzuschauen. David erwiderte, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. Er drehte sich zu einem anderen um und wiederholte die Frage und wieder bekam er dieselbe Antwort. David hatte gleichzeitig ein weiches Herz, das er eine Liebe und Hingabe für seine kleinen Schäfchen hat. Und gleichzeitig hat er ein so hartes Herz gegen Lüge und Anklage und Angst. Und oft haben wir so ein bisschen ein Extrem. Wir haben entweder ein ganz weiches Herz, sagen, oh ja, ich kann so mitfühlen mit Menschen, ich helfe gerne, aber nein, ich habe wieder so Herausforderungen mit Anklage und Ängste und Sorgen. Ich lasse alles in mein Herz, was da reinkommen will. Oder wir haben das harte Herz, sagen, interessiert mich, was, sie sollen sich nicht so anstellen, aber ich kann kämpfen, ich mache ihn fertig. Manchmal haben wir so entweder das eine oder das andere. Aber diese goldene göttliche Mitte, die wir bei David so schön gezeichnet sehen, die lernen wir, rate mal wo, in der Vorbereitungszeit im Gebet. Wo ich merke, der Charakter Gottes, diese Demut Gottes, der Mut Gottes, diese Liebe Gottes. Und ich finde es so schön, David hat das Kämpfen gelernt, weil er eine Liebe fürs Schwache hat. Er hat eine Liebe für die Schafe und deshalb kämpft er. Er hat nicht Gaudi auf Stress und Kampf und deshalb rennt er da hinten jedem Bär hinterher und will ihn fertig machen. Nein, er kämpft nur, wenn seine Kostbarkeiten, die Schafe, die er liebt, wenn sie bedroht sind, dann wird er hart und dann wird er aggressiv. Und genau so ist Gott. Und wie schön ist es, wenn wir nicht nur dankbar sind, dass Jesus unser Hirte ist, sondern von unserem Hirten auch lernen, wenn ich Gemeinschaft mit ihm habe, was seine Eigenschaften und seine Herzenshaltung ist. Nicht nur in der, quasi mit diesem weichen, einseitig weichen Herz zurückzubleiben, oh Gott, danke für Vergebung, danke für, dass ich schwach sein darf, sondern auch diese Stärke eines Hirten zu lernen, wo ich aggressiv vorgehe gegen das, was mein Geliebtes bedroht. Und wie schön ist es, wenn wir für Menschen kämpfen. Gib Menschen nicht auf, du hast einen Auftrag, für sie zu sorgen. Du hast einen Auftrag, dass du dieses Herz Gottes lernst und dass du kämpfst für das Schwache, was Gott dir anvertraut hat. Das mögen Freunde, Geschwister oder Familienmitglieder sein. Und du kannst kämpfen. Du kannst lernen, mutig zu kämpfen, wenn du mit deinem Lehrer Zeit verbringst. Sei nicht nur ein schwaches Schaf in der Gegenwart Gottes. Lerne auch, ein mutiger, starker Kämpfer zu sein in der Gegenwart Gottes. Weil Gott ist so ein wunderbarer Lehrer, der mich nicht verachtet für meine Schwachheit und für meine Versagen in der Vergangenheit, der darüber hinweg sieht, mir vergibt, aber mich auch neu macht. Und wir lesen Hesekiel 36, 26, dass wir ein neues Herz bekommen haben, dass wir einen neuen Geist bekommen haben. Und dieser neue Geist hat so viel Mut. Er hat auch diese kostbare Demut. Der hat das perfekte göttliche Paket schon in sich. Aber das soll sich entfalten. Und dafür brauchen wir Zeit mit unserem Lehrer. Und dazu möchte ich sehr mutigen und einladen. Hab Zeit mit Jesus, hab Zeit mit seinem Wort und lerne diese kostbare Demut zu sehen. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, um mich diese Demut zu lehren. Aber er ist auch da, um uns Mut zu lehren, um für das Schwache und die Verlorene einzutreten und zu kämpfen. Vater, ich danke dir sehr herzlich, dass du mich wie ein schwaches Schaf siehst und annimmst und vergibst, aber auch wiederherstellst und mich berufst an deine Seite. Der Hirte beruft mich, an seine Seite zu gehen und an seiner Seite, um mit ihm zu kämpfen. Vater, und ich bete, dass wir diese köstliche, diese göttliche Gleichgewicht bekommen, Herr. Diese Demut, aber auch gleichzeitig dieser Mut. Dieses weiche Herz für die Liebe, aber auch dieses harte Herz gegen Böses und gegen Anklage und Lüge vorzugehen. Ich danke dir, Vater, Herr, dass du uns diese göttliche und goldene Mitte lehren möchtest. Diese gesunde Liebe, die weich ist, aber gleichzeitig so hart gegen das Böse sein kann. Amen.